Einfach besser essen. Sascha Walleczek erklärt Ernährung. Dein Wegweiser durchs Ernährungsdickicht.
Willkommen bei Einfach besser essen. Mein Name ist Sascha Walleczek. Ich bin von Beruf Ernährungstherapeutin und helfe eigentlich Menschen mit meinem Online-Programm einen entspannten Zugang zur gesunden Ernährung zu finden und dabei abzunehmen. Aber in diesem Podcast erkläre ich euch verschiedenste Ernährungsdinge und heute ist es ein Thema, das eigentlich aus meiner Arbeit kommt, nämlich die Frage, die sich viele Frauen stellen: Ist mein Stoffwechsel eingeschlafen? Und hat das was mit den Diäten zu tun, die ich gemacht habe? Oder wie das in der Fachsprache auch heißt, adaptive Thermogenese. Darüber möchte ich heute reden, aber ich habe mir ein paar neue Dinge ausgedacht. Und das eine ist die Quizfrage der Woche. Und zwar, das sind so Fragen, die ich beantworten möchte, die euch vielleicht selber manchmal stellt, so wenn ihr vor dem Regal steht oder vor einer Entscheidung. Und die erste Quizfrage der Woche ist: Was enthält am wenigsten Koffein? Also sagen wir, es ist 14 Uhr, ihr wollt nach dem Mittagessen noch einen kleinen Koffeinboost haben, aber halt nicht zu viel, weil schon recht spät ist. Ist es dann besser, einen Espresso zu trinken, eine Tasse Filterkaffee oder eine Dose Red Bull? Was davon hat am wenigsten Koffein? Und ich lasse euch jetzt Zeit, über diese Frage nachzudenken, weil wir behandeln jetzt mal, reden wir über dieses Hauptthema und dann später in der Folge gehen wir dann näher auf dieses Thema ein. Also während ihr darüber grübelt, reden wir mal über das Hauptthema. Kann es sein, dass dein Stoffwechsel eingeschlafen ist, weil du viele Diäten gemacht hast? Und wie kann man das verhindern, wenn man abnehmen möchte und auf Diät geht? Vielleicht hatten das einige von euch schon erlebt. Es ist so, du fängst mit einer Diät, also mit einem Abnehmprogramm an und am Anfang geht es recht flott, weil da verliert man meistens ein bisschen Wasser und vielleicht noch ein bisschen Muskelmasse und dann wird es langsamer. Das ist normal, dass eben durch dieser Wasserverlust am Anfang, dass es dann später langsamer geht. Aber wenn man es dann noch länger macht oder wenn man aufhört und es dann später nochmal wiederholt, merkt man oft, dass beim zweiten Durchgang das nicht mehr so super funktioniert wie beim ersten Mal. Und die Frage ist, liegt es an dir, liegt es am Programm? Woran könnte das liegen? Ihr habt es vielleicht schon öfters von mir gehört. Ich rede dann immer salopp über den Sparmodus. Ich mache hier Anführungszeichen in der Luft. Sparmodus im Körper. Und diese in der Fachsprache adaptive Thermogenese hat was damit zu tun. Und das würde ich gerne heute ein bisschen näher erklären. Also, was heißt adaptive Thermogenese? Thermo heißt Wärme, warm, Hitze. Genese heißt generieren, ja, erstellen, kreieren, machen. Also da wird Hitze produziert und adaptive Hitzeproduktion heißt, die Hitzeproduktion passt sich an. Was heißt das jetzt? Thermogenese im Körper heißt einfach nur Kalorien werden verbrannt, weil wenn Hitze erzeugt wird, verbrennen, Feuer, kann man sich merken, werden einfach Kalorien verbrannt und Thermogenese im Körper heißt, aus irgendeinem Grund werden hier Kalorien verbrannt, die Frage ist warum. Und adaptiv bedeutet im Zusammenhang, dass der Körper es anpasst an die Gegebenheiten, was ja irgendwie logisch ist. Aber in dem Fall geht es um Abnehmen und was danach passiert. Ja? Und das Spannende oder das Traurige, wie auch immer, dabei ist eben, dass beim Abnehmen Prozesse passieren, die wir eigentlich nicht erwarten würden. Wir würden sagen, naja, der Körper, du isst um so und so viele Kalorien weniger. Das heißt, du verbrauchst weniger, dann musst du um den Teil mehr abnehmen, weil der Körper die Kalorien nicht hat. Vier Kalorien pro Gramm für Protein, 8 Kalorien pro Gramm für Fett. Nimmst du 80 Kalorien weniger zu dir, solltest du 10 Gramm Fett abnehmen. Irgendwie funktioniert das so nicht und die Frage ist, warum? Also, wie verbrennen wir im Körper eigentlich Kalorien? Überlegt man sich vielleicht nicht so oft. Wir hören oft vom Grundumsatz. Der Grundumsatz ist das, was dein Körper braucht, wenn er in Ruhe ist. Und es hat sehr viel mit der Körpergröße zu tun, was irgendwie logisch ist. Ein größerer Körper mit mehr Muskel, aber auch mit mehr Fett, einfach ein größerer Körper braucht in der Ruhe zum Erhalt dieses Gewebes einfach mehr als ein kleinerer Körper. Also das ist der Grundumsatz. Aber das ist nur ungefähr die Hälfte von dem, was wir pro Tag verbrauchen. Ja, also der Grundumsatz, um den wird es heute auch noch länger gehen, aber das ist nur die Hälfte. Und die andere Hälfte setzt sich zusammen aus grob gesagt 3 Dingen. Das eine ist, es nennt man den Thermic Effect of Food. Und zwar ist es einfach so, wenn wir was essen, braucht es Energie, um es zu zerlegen und zu verdauen. Also es ist die Verdauungsenergie. Einfach das, wenn wir es runtergeschluckt haben, ist ja diese Karotte noch nicht deswegen verfügbar für den Körper. Und wenn es Kalorien verbraucht, um das Ding zu zerlegen, um dann die Nährstoffe in den Körper zu bringen. Und das ist gar nicht so wenig, es sind ungefähr 10% unserer Tageskalorien. Und der ganze Rest, also wir sind jetzt bei 50 bis 60, vielleicht 70% bei manchen Leuten, Prozent der Tagesenergie. Und der ganze Rest ist Bewegung. Und diese Bewegung wird eingeteilt in bewusste sportliche, also Bewegung, die wir als Sport deklarieren. Und den ganzen Rest fasst man zusammen in, das habe ich schon oft erklärt, das heißt NEAT, N-E-A-T. NEAT heißt Non-Exercise Activity Thermogenesis. Thermogenesis, Thermogenese, wir sind wieder bei Hitze wird produziert, Kalorien werden verbrannt. Und Non-Exercise, Nicht-Sportaktivitäts-Kalorienverbrennung. Also das ist einfach zusammengefasst alles, was wir tun, was wir nicht als Sport deklarieren. Es ist aber, NEAT wird heutzutage von vielen noch ein bisschen differenzierter definiert. Und zwar ist es Bewegung, die wir nicht zielgerichtet machen. Das heißt jetzt nicht, dass wir sie ganz unbewusst machen, aber wir machen sie schon nicht bewusst. Also zum Beispiel, während ich hier rede, wer mich auf Video sieht, sieht, dass ich die ganze Zeit mit meinen Händen fuchtel. Das ist meine Art zu sprechen mit meinen Händen. Und das ist aber eine Bewegung, die Kalorien verbraucht. Oder wer sehr zappelig ist, wenn er sitzt. Und jeder hat einen gewissen Grundmodus, wie zappelig wir im Leben sind. Aber der Körper steuert das schon auch, wenn wir Energie sparen müssen. Also er kann es rauf und runter fahren. Und gerade wenn wir versuchen abzunehmen, unsere Kalorienzufuhr beschränken, dann ist das der Faktor, wo der Körper am meisten eigentlich einsparen kann. Weil den Grundumsatz, den braucht man ja, weil wir müssen in Ruhe am Leben bleiben irgendwie. Und dann kann man sagen, okay, die bewegt sich bewusst, das muss sie auch machen, von mir aus Flucht oder Kampf. Das Essen müssen wir verdauen und das Einzige, wo der Körper schnell einsparen kann, ist, wie zappelig ihr seid, wie bewegungsfreudig ihr seid, wie viel ihr euch bewegt. Und das macht relativ viel aus. Das sind nämlich 500 bis bei manchen Leuten sogar 900 bis 1000 Kalorien pro Tag, die dadurch verbrannt oder nicht verbrannt werden. Also einer dieser Sparmodus-Sachen, der eingreifen kann, ist eben das. Jetzt ist es so, wir fangen an abzunehmen. Und das dauert ein paar Tage, bis der Körper reagiert auf das Abnehmen. Und zwar ist es so, bei manchen war es scheinbar schon nach 3 Tagen soweit, aber in den meisten Studien, die ich gesehen habe, redet man dann von ungefähr 14 Tagen. Und nach 14 Tagen geht der Körper beim Abnehmen an die ersten Fettreserven und jetzt beginnen die Fettzellen kleiner zu werden. Sie werden nicht weniger. Die Zahl eurer Fettzellen bleibt gleich. Sie kann mehr werden, aber sie wird nie wieder weniger. Ihr habt also diese Fettzellen, aber die schrumpfen jetzt. Die werden jetzt kleiner und der Körper kennt die Größe eurer Fettzellen und sagt, diese Größe hatten wir, jetzt beginnt sie zu schrumpfen. Alarm, Alarm, wir verhungern. Und es ist einfach so, wir sind für die Steinzeit salopp ausgedrückt gebaut, also für Jäger und Sammler, noch nicht einmal für die Landwirtschaft. Und da ist Nahrungsunsicherheit natürlich ein Riesenthema. Und deswegen, es haben immer die Leute, die Menschen überlebt, die besonders gut darin waren, in Krisensituationen mit ihren Fettreserven sorgsam umzugehen und sie nicht gleich zu verbrennen. Das heißt, jeder von uns auf diesem Planeten ist ein ganz guter Kalorieneinsparer. Wenn wir das nicht wären, wäre deine Familie schon lange ausgestorben. Jeder von uns hat über die letzten zigtausenden, hunderttausend Jahre gelernt, in Krisensituationen Kalorien einzusparen, damit wir sie eben überleben. Manche von uns können es ein bisschen besser als andere. Das hilft uns beim Abnehmen dann nicht, aber grundsätzlich sind wir alle super Kaloriensparer. Und was der Körper dann eben macht, er hat dann verschiedene Mechanismen, die er beeinflussen kann. Kann ich hungriger machen, du reagierst eher auf Verlockungen. Aber selbst wenn er das nicht macht, darüber hinaus hat er eben 2 Dinge, auf die er eingreifen kann. Und das ist eine unbewusste Bewegung. Und das andere, und da geht es hier jetzt darum, die sogenannte adaptive Thermogenese, das ist dein Grundumsatz, also das, was du in Ruhe verbrauchst, sinkt. Jetzt habe ich gesagt, der Grundumsatz hängt auch von deiner Körpergröße ab. Das heißt, wenn du abnimmst, wirst du ja kleiner. Du hast ja ein bisschen weniger Muskeln, vielleicht hast gleich viel Muskeln, aber du hast weniger Körpergewebe und meistens eben auch ein bisschen weniger Muskeln. Und das heißt, man erwartet sowieso, dass der Grundumsatz beim Abnehmen sinken wird. Aber das für viele WissenschaftlerInnen Überraschende war, dass wenn man Menschen, die abgenommen haben, da ist der Grundumsatz mehr gesunken, als erklärbar wäre mit dem Verlust der Körpermasse. Also ein Mensch, der nie abgenommen hat mit 65 Kilo, hat mehr Kalorien in Ruhe verbraucht als jemand, der sich von 90 auf 65 Kilo verkleinert hat. Die hätten ja, im Grundumsatz sollte ja gleich sein. Die haben ja den gleichen Körper zu erhalten. Und trotzdem haben die Diät hinter sich hatten, weniger verbraucht. Und ich erkläre das immer so, der Körper hat gelernt zu sparen. Und die große Frage, die sich stellt, ist, kann man das irgendwie verhindern oder verändern? Und das zweite ist, wie lange hält das an nach Ende der Abnehmphase, der Diät? Weil diese adaptive Thermogenese, also dieser Spareffekt, in meiner Definition geht ein bisschen drüber hinaus, über nur diesen Grundumsatz, aber nehmen wir mal nur diesen Grundumsatz, den gesenkten. Und da geht's um teilweise, also gibt es verschiedene. Ich komme gleich zu der berühmtesten Studie. Da geht es um große Mengen am Tag, die da eingespart werden. Aber die Frage ist, wie lange hält denn das an, wenn ich aufhöre abzunehmen? Wenn ich mein Gewicht nur noch halte? Und da ist die berühmteste Studie, die wir da hatten, das ist die berühmte Studie von den Biggest Loser-TeilnehmerInnen. Biggest Loser war diese Fernsehsendung, dieses Kampfabnehmen über 30 Wochen haben wir das, glaube ich, gemacht. Und da hat man diese Kandidatinnen beobachtet, also gemessen vor Beginn der Fernsehsendung, nach 30 Wochen, so lange dauert es dort, und dann nochmal nach 6 Jahren. Und das sehr schockierende Ergebnis war, 6 Jahre später, die meisten hatten viel wieder zugenommen oder alles wieder zugenommen. Es war unterschiedlich, aber viele haben viel wieder zugenommen. Aber im Schnitt hatten diese Teilnehmerinnen um 500 bis 700 Kalorien pro Tag weniger Verbrauch, als eigentlich erklärbar war mit ihrer Körpergröße. Und 500 bis 700 Kalorien ist irre viel. Das ist für viele fast ein Drittel, oder wahrscheinlich mehr als ein Drittel ihres Tagesverbrauchs. Ja, das, da reden wir nicht von ein bisschen der Grundumsatz, ein bisschen 40, 50 Kalorien rauf oder runter. 500 Kalorien am Tag zu essen, die man nicht verbrennt, weil wir gleich viel essen wie vorher, das ist ein halbes Kilo Fett pro Woche, das du zunimmst. Also das sind irrsinnige Mengen eigentlich. Und es war sehr, sehr, sehr schockierend. Es ist jetzt so, das sind natürlich, sind glaube ich 40 Teilnehmerinnen oder so haben es gemessen. Das ist schon eine Datenmenge. Aber Fachleute, die sich mit dem Gebiet besser auskennen als ich, haben sich das angeschaut und haben gesagt, ja, man muss dazu sagen, die haben irgendwie ganz leicht andere Messmethoden gehabt am Anfang und am Ende. Und das scheint einen gravierenden Unterschied zu machen in der Interpretation des Grundumsatzes. Und dass eventuell durch den hohen Stress am Anfang der Fernsehsendung, die Aufregung, dass da der Grundumsatz überschätzt wurde. Und sie sind inzwischen der Meinung, dass es vielleicht dann doch ein bisschen überschätzt der Unterschied war und da gar nicht vorhanden ist oder weniger vorhanden ist und dass man diese Datenlage, also die meisten sagen, mehr oder weniger ignorieren kann. Es ist einfach so, dass es viele andere Untersuchungen gibt und da wird es lang nicht so dramatisch oder überhaupt so schlimm dargestellt. Es gibt die adaptive Thermogenese garantiert, ja, die findet statt, die findet praktisch bei allen Abnehmprogrammen statt, weil wenn du eben Kaloriendefizit hast über längere Zeit, dann lernt der Körper eben sorgsamer mit seinen Ressourcen umzugehen. Aber dass es 6 Jahre nach Ende des Programms noch immer so dramatisch ist, das ist die einzige Untersuchung, die das zeigt, weil die anderen zeigen das anders. Und was es genau ist, möchte ich jetzt eben auch nochmal eingehen. Also was ist unser Stand der Wissenschaft? Schläft dein Stoffwechsel durch Diäten ein oder nicht? Also ja, sie findet statt. Das heißt, der Körper beginnt zu sparen, sobald er merkt, es kommt Nahrungsunsicherheit. Und eben circa nach 2 Wochen nach Beginn deiner Kalorienreduktion. Und jetzt gibt's, ich habe keine Untersuchungen gefunden, um zu sagen, dass wenn du öfters Diäten machst, dass der Körper das schneller startet. Das wissen wir nicht. Könnte aber sein, ist vorstellbar. Aber nach ungefähr 2 Wochen beginnt es ziemlich sicher. Ja? Und dann ist es schon so, dass die Menschen, deren Körper besser spart, schlechter abnehmen als die Menschen, deren Körper nicht so sehr spart. Also es ist schon, dass es dein Abnehmen verlangsamt. Und deswegen finde ich es immer auch so wichtig, dass wir uns eben nicht vergleichen, dass wir nicht sagen, ja, aber die hat das gleich gemacht und die hat 3 Kilo abgenommen und ich habe nur 1 Kilo abgenommen, das Leben ist nicht fair. Das Leben ist nicht fair. Es tut mir auch sehr leid, ich wäre auch gern größer und so, aber bin ich halt nicht. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass man für sich selbst was findet und sich nicht vergleicht und es nicht mit anderen Leuten vergleicht. Deswegen sind eben solche, du kannst mit der Methode 4 Kilo in 3 Wochen abnehmen, immer unhaltbar, weil das nie stimmen kann für alle Menschen. Also es findet statt und die Menschen, wo der Körper mehr spart, nehmen langsamer ab. Nicht schlecht, aber einfach langsamer. Es geht ein bisschen langsamer. Aber hier kommt das ganz Wichtige. Wenn du dann aufhörst und dein Gewicht halten wirst, dann findet diese adaptive Thermogenese, dieser Sparmodus, findet noch länger weiter statt. Die Frage ist, wie lange? Darüber reden wir gleich. Aber was ganz wichtig ist, ob und wie viel du dann wieder zunimmst, ist der derzeitigen Wissenslage nach total unabhängig davon, wie gut dein Körper spart. Also die Leute, die einen hohen Sparmodus haben, vereinfacht ausgedrückt, am Ende der Abnehmphase, das heißt nicht, dass die gleich mehr oder gleich, also schnell oder mehr oder wieder alles zunehmen werden als andere, die praktisch keinen Sparmodus haben. Es korreliert überhaupt nicht. Also die Leute, die wenig Sparmodus haben, haben mehr zugenommen oder nicht zugenommen als die viel hatten, haben nicht zugenommen. Also das hat damit nichts zu tun. Das ist die gute Nachricht, finde ich. Weil ja, das Abnehmen ist vielleicht für dich ein bisschen langsamer als für andere, aber es sagt nichts darüber aus, wie schwer es für dich sein wird, das Gewicht dann zu halten. Weil es ist ja so, wenn wir jetzt wieder zurückgehen zu unserer, sagen wir, normalen Essmenge, die wir vor unserem Abnehmprogramm hatten, wo wir vielleicht ein bisschen wieder mehr essen, dann könntest du ja jetzt, musst du ja weniger essen, um das gleiche Gewicht zu halten. Wenn du gleich viel isst wie vorher, würdest du jetzt zunehmen, weil der Körper ja jetzt gespart hat. Ja. Also deswegen ganz wichtig, der Sparmodus hat nichts, sagt nichts darüber aus, wie schnell du wieder zunimmst. Auch bei den Biggest Loser Fällen mit diesen riesigen, mit dieser riesigen adaptiven Thermogenese war das nicht so. Also haben nicht die mit der größten Spardifferenz am meisten zugenommen. Aber die Frage ist, okay, jetzt bist du ein Sparer oder ein Nicht-Sparer? Was kann man denn jetzt machen, um das vielleicht irgendwie zu verhindern, ja, oder zu verbessern? Und da gibt's eine Studie, die recht neu ist, die ist von 2025. Da wurden afroamerikanische Frauen untersucht. Und das ist wichtig, weil die gehen, also für unsere Information wichtig, weil afroamerikanische Frauen haben eine größere Tendenz, ein höheres Risiko für Insulinresistenz und Diabetes. Und es waren 69 Frauen und die hat man 10 Wochen auf ein Abnehmprogramm gesetzt und ich glaube, sie haben 7 Kilo im Schnitt abgenommen. Und dann hat man sie noch 4 Wochen lang ihr Gewicht halten lassen und dann wurden sie untersucht. Und die Frage ist eben, ist 4 Wochen nach Ende unseres Abnehmprogramms noch ein Sparmodus erkennbar und messbar? Ja oder nein? Die schlechte Nachricht ist, ja, es war noch 4 Wochen später erkennbar und messbar, aber die wurden in 2 Gruppen eingeteilt. Und die eine Gruppe hat Low Carb gegessen und die andere hat Low Fat gegessen. Beide hatten gleich viel Eiweiß. Und die, die Low Carb Ernährung gemacht haben, hatten nur die Hälfte der adaptiven Thermogenese, also nur die Hälfte der Kalorieneinsparung von denen, die Low Fat Ernährung gemacht haben. Und warum ich das betont habe mit den afroamerikanischen Frauen, ist eben, weil die waren alle oder fast alle insulinresistent vorher. Und da war eben Blutzucker und wie der Körper auf Insulin reagiert ein Riesenthema. Und es hat sich eben bei denen, die Low Carb ernährt wurden, sich mehr verbessert als bei den anderen. Und vielleicht, weiß man nicht, aber vielleicht liegt es daran, dass eben die Stoffwechselanpassung geringer war. Nämlich um die Hälfte geringer. Aber es gibt noch andere Untersuchungen, die zeigen, dass eben 2, 4, 6, 8 Wochen danach es eigentlich nicht mehr feststellbar ist. Manche sagen, es dauert so lange, bis du wieder alles zugenommen hast. Aber unser derzeitiger Wissensstand ist, ja, es hält ein paar Wochen auf jeden Fall nach Ende deiner Abnehmphase an. Aber es hört auf. Es ist nicht, dass du den Körper, du hast deinen Stoffwechsel nicht für immer zerstört. Dein Stoffwechsel ist nicht für immer eingeschlafen, sondern dein Körper spart, wenn er nichts zum Essen kriegt und spart dann noch ein bisschen weiter, weil er versucht halt die Reserven wieder aufzuholen, ja? Aber was kann man jetzt tun? Also das erste ist, wie immer beim Abnehmen, ganz wichtig ist es zu versuchen, die Muskelmasse zu erhalten. Und das heißt 2 Dinge, wie immer, ihr kennt das, Eiweiß, 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 Eiweiß und Eiweiß und dann Krafttraining. Es führt für mich kein Weg dran vorbei, Krafttraining zu machen und ausreichend Protein zu essen, wenn ihr Muskelmasse erhalten wollt. Und die Muskelmasse ist einfach ganz wichtig für den Grundumsatz. Und ausreichend Protein gibt dem Körper auch ein Signal, dass er nicht verhungert. Das ist ein ganz wichtiges Sättigungssignal. Ja? Und dann habe ich ja vorher gesagt, also die adaptive Thermogenese wird nur von Grundumsatz gemessen. Also nicht von dem ganzen anderen Krempel, der passiert in deinem Leben. Aber eben gesagt, ein großer Teil von den Kalorien, die du jeden Tag verbrennst, ist ja Need. Also diese nicht zielgerichtete, also unbewusste Zappelbewegung. Ja. Und da gibt's einen, Dr. Lane Norton, der ist als BioLane in Social Media, falls ihr den anschauen wollt, den finde ich, der ist ganz toll. Und der sagt, er hat zum Beispiel beobachtet, wenn er eine Teilnehmerin auf sein Abnehmprogramm gesetzt hat, weil die haben einen Schrittzähler drauf gehabt, die hat in der ersten Woche spontan um 40% weniger Schritte gemacht. Wir reden jetzt wieder nicht von, ich gehe jeden Tag 3 Kilometer, sondern diese eben im Alltag, im Haushalt. Also irgendwie zählt es schon auch da dazu, dass der Körper dann einfach sagt, hallo, es gibt weniger zum Essen, wir fahren unseren Verbrauch runter. Ich bewege mich spontan ein bisschen weniger. Und man kann jetzt nur quasi extrapolieren und sagen, wahrscheinlich hat sie auch weniger mit den Händen gefuchtelt und war weniger zappelig und vielleicht auch noch ein paar andere Dinge, wie die Körpertemperatur wurde leicht runtergefahren. Aber das ist so ein bisschen ein messbarer Aspekt, wo man sehen kann, dass der Körper reagiert hat. Und er schlägt vor, und das wäre auf jeden Fall ein Versuch wert, ich habe 0 Erfahrung damit, ich sage es gleich, aber es wäre ein Versuch wert zu sagen, gut, ich beobachte, wenn ich in einer Abnehmphase bin, wird das weniger als mein Durchschnitt der Wochen oder Monate davor. Ich habe so ein Ding am Handgelenk. Es haben jetzt viele schon diese Uhren oder Schrittzähler. Jedes Handy ist ein Schrittzähler. Also ihr tragt das Handy eben den ganzen Tag herum. Da würdet ihr also sehen, ob euer Schrittdurchschnitt sinkt. Und dann unbewusste Bewegung kann man nicht erhöhen. Die ist ja unbewusst und nicht, die macht ihr nicht absichtlich. Aber ihr könnt dann schauen, das wäre eben sein Vorschlag, ob ihr da mehr bewusste Bewegung einbaut. Und jetzt, Achtung, Achtung, das ist jetzt meine persönliche Meinung, nicht seine, aber Wir wissen, dass je mehr wirklich harten Sport man macht, umso mehr fahrt der Körper alles andere runter. Da kann er sehr gut kompensieren. Ich würde nicht viel mehr echten Sport machen, sondern ich würde sachte Alltagsbewegungen einbauen. Also du sagst, okay, bewusst, ich steige jetzt eine Station früher aus dem Bus aus und gehe den Rest zu Fuß. Ich gehe bewusst, fahre bewusst nicht mit dem Lift, sondern gehe zu Fuß die Treppen rauf. Sodass du einfach sagst, okay, wo kann ich noch ein bisschen mehr meine Schritte, meine bewusste, sanfte, ganz wichtig, sanfte Bewegung einbauen? Weil wenn ihr den Körper da in die Überforderung schickt, macht er nur einen stärkeren Sparmodus. Das garantiere ich, ohne dass ich die Studien dazu habe, garantiere ich trotzdem. Ja, das wissen wir einfach aus unserer Erfahrung und von vielen, vielen zu anderen Daten, die uns die Schlussfolgerung echt zulassen. Aber diese sanfte, ich mache jetzt bewusster, ich gehe zu Fuß nach Hause statt eben mit, oder ich mache einen Weg zu Fuß statt mit dem Auto, ich trage die Einkäufe nach oben, obwohl man es mit dem Lift tragen könnte und solche Sachen, das könnte eventuell helfen, dieses Defizit zu kompensieren. Das andere ist, wenn ihr ein Abnehmprogramm macht, und ja, es ist nicht jeder insulinresistent, aber ich würde davon ausgehen, dass die meisten, zumindest so ab 40, die versuchen abzunehmen, irgendeine Form von dem Blutzucker zu unterstützen, ist auf jeden Fall keine schlechte Idee. Irgendeine Form von Blutzuckerstoffwechselstörungen schon leichte haben, auch wenn sie nicht vielleicht offiziell insulinresistent sind. Es scheint so zu sein, dass Low Carb sich besser eignet als Low Fat, um diesen Sparmodus vorzubeugen, dass er nicht zu stark wird. Und die Faustformel ist jetzt keine offizielle Low-Carb-Ernährung, weil wir Kohlenhydrate drin haben, ist aber da eine Grenze dazu. Und das finde ich eben, so wie immer, auch bei der Bewegung eben, ich finde es besser, keine zu extremen Dinge zu machen, sondern den Körper sacht in die richtige Richtung zu führen. Aber das kann euch also helfen, den Blutzucker zu stabilisieren, Heißhunger vorzubeugen und dann eventuell auch diesen Spareffekt eben zu minimieren. Das andere ist Diätpausen. Ja, wenn ihr vielleicht abnehmen wollt und gerade jetzt in dieser Jahreszeit oder zwischen Neujahr und dem Aschermittwoch ist es ja ganz groß und im Kommen, man will vielleicht ein paar Kilo abnehmen, man isst bewusster und da gibt es Phasen, wo ihr vielleicht wirklich darauf achtet, dass ihr euch nur gerade satt esst, aber halt nicht die 2-3 Bissen noch esst, die noch angenehm gewesen wären und gut geschmeckt hätten, weil ihr schon satt seid und ihr esst halt wirklich weniger oder keinen Zucker. Und dann gibt es die Phasen, wo ihr ein bisschen entspannter damit umgeht und in der Phase, wo ihr mehr darauf achtet, werdet ihr eher abnehmen und bei der anderen ist eher eine Erhaltungsphase. Und es spricht einiges dafür, diese Abnehmphasen und die Erhaltungsphasen abzuwechseln und nicht zu lange in einer Abnehmphase zu bleiben, weil es quasi immer wieder den Stoffwechsel unter Anführungszeichen repariert und ihm wieder ein Signal gibt, hey, du kannst aus dem Sparmodus rauskommen, dass der nicht zu groß wird. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, wir haben jetzt, wenn ihr das hört, ich nehme es natürlich vorher auf, aber wenn ihr diese Folge hört, dann haben wir gerade den ersten Fasttag unseres Stoffwechsel-SOS-Live-Programms und SOS ist ein abwechselndes Intervallfastenprogramm, wird einen Tag gefastet und einen Tag wird gegessen und das machen wir ganz absichtlich nur maximal 10 Tage lang, weil 14 Tage ist die Grenze, wo der Sparmodus anfängt und jeden zweiten Tag knallen wir richtig, richtig viel Protein rein und Nährstoffe rein. Das heißt, der Körper hungert und verliert Fett und dann kriegt er sofort von uns das Signal, der sagt, alles ist gut, niemand verhungert, wir haben genug Nährstoffe, alles bestens hier. Dann muss er wieder ein bisschen hungern, dann kriegt er wieder das Signal. Aber wir machen es trotzdem nur 10 Tage lang. Und als ich das Programm, ich weiß gar nicht, wann das war, 2008, 17 oder so, entwickelt habe, hatten wir die Erfahrung noch nicht. Und dann haben wir gesagt, ja, wir haben schon unsere Gründe, warum wir 10 Tage machen, aber dann haben halt ein paar gesagt, ja, sie würden es gern länger probieren. Und alle Berichte, die ich gekriegt habe von meinen Teilnehmerinnen, war, dass der Schuss eigentlich ziemlich schnell nach hinten losgegangen ist, weil sie haben mehr Heißhunger gekriegt, sie haben nicht mehr abgenommen, es funktioniert nicht mehr so gut. Und das ist eben auch ein Zeichen dafür, dass man dann wahrscheinlich in diesen Sparmodus kippt. Und deswegen ist es besser, es kurz und knackig zu machen und dann wieder eine Pause zu machen, um dem Körper eben das Signal zu geben, dass er ausreichend zu essen kriegt. Adaptive Thermogenese, wenn ihr die verhindern wollt, dass der Körper spart, ist Proteinkrafttraining beim Abnehmen. Schauen, dass ihr die unbewusste Bewegung, die sich vielleicht gesenkt hat, durch eine sanfte, bewusste Bewegung ein bisschen unterstützt. Eher Low Carb als Low Fat. Und ordentliche Diätpausen einlegen und immer wieder mal entspannt einfach nur das Gewicht halten, ohne immer den Fokus aufs Abnehmen zu haben. Okay, aber statt eben nur ein Thema pro Folge zu haben, habe ich jetzt eben was Neues, unsere Quizfrage der Woche. Die Quizfrage der Woche war, was enthält am wenigsten Koffein? Es ist Nachmittag, du willst was trinken, du sagst, nehme ich jetzt einen Espresso, einen Filterkaffee oder trinke ich eine Dose Red Bull? Was hat jetzt am wenigsten Koffein? und hast jetzt eine Antwort in deinem Kopf festgelegt, weil, dann sage ich die Antwort, der am wenigsten Koffein hat? Richtig, der Espresso. Überraschend, oder? Es wirkt doch der Espresso viel stärker als ein Filterkaffee und das ist er auch grundsätzlich. Nur habt ihr mal eine Espresso-Tasse gesehen, vor allem in Italien oder so, die wirklich original sind? Das ist winzig. Das hat 30 Milliliter oder so. Das ist, ich sage immer, ein besserer Stamperl. Und das ist eben sehr wenig. Also auch wenn dieser Kaffee grundsätzlich auf die gleiche Menge mehr Koffein hätte, man trinkt viel weniger. Und da kommst du auf 50 bis 70 Milligramm, manchmal 80 Milligramm, so in der Richtung. Und die Dose Red Bull hat auch 80 Milligramm. Also der Espresso hat einen Hauch weniger, je nach Sorte und Zubereitung vielleicht ungefähr gleich viel. Aber der Espresso wäre ein bisschen weniger. Dann kommt die Dose Red Bull und jetzt die große Überraschung. Am meisten Koffein hat die Tasse Filterkaffee. Das ist wild, oder? Und das liegt eben daran, dass erstens bei Filterkaffee das Wasser relativ lange Kontakt mit den Kaffeebohnen hat und deswegen mehr Koffein rauslösen kann. Und wir trinken einfach viel mehr davon. Also das heißt, eine Tasse Filterkaffee hat ja oft gerne mal so 200 Milligramm. Bei uns im Büro, wir haben sie gemessen, die hat 350. Und damit hat dann diese Tasse zwischen 80 und 160 Milligramm Koffein. Und das ist eben, da sind wir gleich bei der Hälfte oder beim Doppelten von dem, was im Espresso gewesen wäre. Ich will euch keine Angst machen vor Kaffee oder Koffein in irgendeiner Form. Mir geht es darum, ich denke mal, ich möchte gerne so mehr Fragen beantworten, diese kurzen, ich sage mal, die Regalfragen oder die vor dem Kühlschrank Fragen oder eben die Nachmittag vor dem Kaffee Fragen. Was wäre jetzt die bessere Lösung? Was mache ich jetzt? Kaufe ich das oder das? Trinke ich das oder das? Und wenn ihr solche Fragen habt, wo euch immer denkt, in der Situation denke ich mir jedes Mal, was macht man da jetzt am besten? Dann schickt mir gerne die Fragen an podcast@faustformel.com. Diese und jede andere Frage und auch natürlich Themenideen für Hauptthemen der Sendung, wenn es größere Themen sind. Und ich möchte noch eine neue Kategorie, noch eine zweite neue Kategorie einführen und die heißt Superfood der Woche. Mir geht's darum, wir hören immer von Superfood und soll ich das kaufen und das kaufen. Das sind immer so Marketing-Sachen und in Wahrheit haben wir ganz viele ganz tolle Superfoods und die meisten sind einfach ganz normale Lebensmittel, die wir finden. Und deswegen möchte ich jetzt versuchen, so jede Woche ein Lebensmittel ein bisschen zu erklären und vielleicht einen kleinen Tipp dazu zu geben, wie man es besser verwenden kann. Und unser Superfood der Woche ist die Zwiebel, die ganz ordinäre Zwiebel. Und wir denken oft, glaube ich, über Zwiebeln nicht so nach, weil das ist halt zum Anbraten, wir tun sie halt in den Salat und überall ist sie dabei. Aber in Wahrheit ist sie sehr nützlich und hat viele gute Eigenschaften. Sie enthält zum Beispiel schwefelhaltige Komponenten, die uns bei der Entgiftung helfen können. Sie liefert auch ein bisschen Ballaststoffe. Berühmt ist sie für ihre sekundären Pflanzenstoffe. Das ist zum Beispiel das Quercetin, ist da sehr gut untersucht. Und davon enthält die relativ viel. Und diese sekundären Pflanzenstoffe können eben helfen, entzündungshemmend zu sein. Wir wollen immer eine entzündungshemmende Ernährung. Zwiebeln können dabei helfen. Sie können Gefäße beschützen, sie können uns vor Krebs beschützen, sie können sogar vielleicht, sagt man, antidepressiv wirken. Vor allem beim Schutz vor Darmkrebs scheinen Zwiebeln eine große Rolle zu spielen. Also die finde ich, total unterschätzte Zwiebel müssen wir ein bisschen lieber haben und mehr betonen und sind wirklich, wirklich nützlich. Jetzt ist es so, manche Eigenschaften von Lebensmitteln sind besser, wenn man sie roh isst, manche besser, wenn man sie gekocht isst. Bei der Zwiebel ist es genau gleich. Roh hat die schon sehr viele gute Eigenschaften. Also wenn man sie zum Beispiel in einem Salat hat, wenn man sie übrigens ein bisschen salzt oder kurz in Essig einlegt, dann wird sie milder und weicher. Das heißt, sie ist dann nicht mehr so scharf und brennend. Aber ein ganz wichtiger Tipp. Es ist so, wenn man die erhitzt, dann gehen gewisse Stoffe verloren. Aber, und es wurde in Studien untersucht, aber wenn man sie vorher, also nach dem Schneiden, wir schneiden sie auf und lassen sie dann geschnitten 10 Minuten stehen, dann werden die Stoffe, die da drinnen sind, beim Erhitzen, beim Braten, bei der Mikrowelle, wie auch immer, beschützt. Und sind davon noch mehr drinnen. Also was für mich überraschend und lustig war, ist, es gibt Stoffe in der Zwiebel, die bei der Erhitzung mehr werden. Und die Theorie dahinter ist, dass die Zelle hat jetzt Hitzestress oder oxidativen Stress und jetzt versucht sie sich gegen diesen Stress nochmal zu wehren und produziert jetzt nochmal Antioxidantien, so ein letztes Aufbäumen der Zwiebelzelle in der Pfanne und produziert jetzt nochmal mehr Antioxidantien oder Quercetin in dem Fall und dann ist mehr drinnen, weil wir es erhitzt haben. Also es hat beide seine Nutzen, die einen Stoffe gehen weg beim Erhitzen, die anderen werden mehr, aber manche davon können wir beschützen, wenn wir sie aufgeschnitten ein bisschen stehen lassen, bevor wir sie erhitzen. Das ist mein Tipp der Woche. Ganz einfach umzusetzen. Einfach Zwiebel schneiden, dann mal was anderes machen und dann essen die Pfanne damit. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ich wäre sehr neugierig zu wissen, ob euch diese neuen Kategorien Spaß machen, weil ich mir gedacht habe, dann reden wir nicht immer nur über ein einziges Thema, sondern über vielleicht ein bisschen verschiedene Sachen. Und ich bringe mehr von euren Fragen unter. Also schickt mir gerne eure Quizfragen der Woche oder überhaupt eure Regalfragen, wo ihr steht und sagt, soll ich jetzt das kaufen oder das? Was mache ich jetzt? Oder auch, ob euch diese Superfood-Kategorie gefallen hat. Wie immer, Feedback gerne im YouTube oder Spotify als Kommentar oder sonst per E-Mail an podcast@faustformel.com. Ich freue mich aufs nächste Mal. Baba!